Hallo, herzlich willkommen auch von uns beiden. Wir sind Fukami und Pudo, beziehungsweise Friedrich, wie willst du hier genannt werden? Pudo. Wir reden zum Thema Open Data, davor auch nochmal so zwei, drei Worte. Es ist schon das siebte Mal, dass die Datenspuren stattfinden und ich freue mich auch sehr, dass das immer noch existiert und dass wir auch hier wieder in der Scheune sein können und dass mit Florian auch jemand da ist, der dort halt auch großes Interesse irgendwie aufbringt, da auch die Sache weiterzubringen. Unser Vortrag ist sehr, sehr leichtgewichtig gehalten, also keine Slides, die eher schlagen, sondern so im Presentation Stand Style eher Yoda als Darth Vader. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt und so weiter, könnt ihr jederzeit sofort etwas sagen. Wir haben auch vor, mit euch darüber zu diskutieren, weil es natürlich eine ganze Menge Konfliktfelder gibt, über die man einfach da reden muss. Fängst du mal an?
Ja, genau. Also Vortrag heute soll, glaube ich, um Open Data gehen, besonders um Open, was? Ja, habe ich mittlerweile rausgefunden. Besonders um Open Government Data. Das ist im Prinzip eine Unterkategorie. Wir haben vorhin über Nachrichtenseiten geredet. Lauter solche Sachen gehören auch dazu. Woher kommt Open Government Data? Ganz unterschiedliche Stellen. Wir haben in Deutschland mindestens 17 relevante Regierungen. Wir haben Parlamente, Gerichte, Ministerien, Ämter, Behörden. Das heißt, es gibt einfach unheimlich viele Leute in Deutschland, die Daten produzieren. Was für Daten produzieren die? Die produzieren ein unheimliches Sortiment an Kram. Die produzieren Umweltdaten, Publikationen, Verordnungen, also das heißt alles, was Ministerien erlassen, Verkehrsdaten, Statistiken ganz viel, Finanzdaten, Gesetze, Geodaten, Wetterdaten, Protokolle, Haushaltsdaten. Wahrscheinlich mit der größte Klumpen sind Geodaten, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Das Problem ist, eigentlich sollten diese Daten sozusagen, sind alles Daten, die sich auf die Öffentlichkeit beziehen. Das sind alles Daten, die unser Staat produziert, im Rahmen von dem, was er macht, wenn er Staat ist. Die sollten öffentlich zugänglich sein. Die sollten, soweit sie irgendwie relevant sind, der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden. Das Problem ist, es gibt sie nicht wirklich in vielen, vielen Fällen.
Man muss das vielleicht noch ein bisschen differenzierter betrachten. Also zum Teil, bei den allermeisten Sachen ist das so, man kriegt diese Daten auch. Das ist nur zum Teil ein Albtraum, die zu finden. Also wenn ich zum Beispiel, also mein Spiel sage, wir sind ja eher so Ratssysteme. Wenn man dort rauskriegen will, was gerade so gebacken ist und die Systeme nicht besonders gut kennt, ist man einfach an vielen Stellen verloren. Oder die Daten sind auf eine Art und Weise aufbereitet, die eigentlich vor allem auch maschinell nicht weiterverarbeitbar sind. Also es ist schon so, dass es sozusagen sehr viele Quellen gibt, wo man auch Daten beziehen kann. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass dass es sie nicht gibt, stimmt ja nicht meiner Meinung nach. Sondern es ist eher so, dass man sie eigentlich nicht findet und auch nicht dort findet, wo man sie erwarten würde und auch nicht in der Art und Weise, wie man es erwarten würde.
Okay, aber jetzt mal noch einen Schritt zurück. Was sind eigentlich offene Daten? Was verbindet sich mit der Forderung nach Offenheit? Hier gibt es sozusagen einen kleinen Slogan dazu. Open Data steht für die Öffnung von nicht personenbezogenen Informationen des öffentlichen Sektors für die Allgemeinheit. Da ist viel Pulver drin. Es gibt zunächst mal ist es eine wirklich pauschale Forderung. Es geht um die Frage, diese Daten sollen, anstatt dass man sie pullen muss, per Push veröffentlicht werden. Sie sollen auf Regierungsservern bereitstehen und es soll sich um alle Daten handeln, es sei denn das. Und das ist einfach ein riesengroßer Kulturwechsel in Deutschland, weil man bisher einfach immer redet, alles ist ein Amtsgeheimnis, es sei denn das. Und wir glauben, dass man dort eine Kehrtwende haben muss, dass man sozusagen eher darüber reden muss, unter welchen Bedingungen halte ich Daten geheim, staatliche Daten, als die Frage, unter welchen Bedingungen kann ich sie freigeben. Es gibt natürlich große Ausschlussfelder. Das eine ist hier so ein bisschen lapidar zusammengefasst mit Datenschutz, da kommen wir aber nachher, glaube ich, nochmal ausführlicher drauf. Das zweite, öffentliche Sicherheit. Also das Schönste, was man immer hört, ja, wollt ihr, dass die ganzen Patrouillenpläne der Bundespolizei im Internet hängen? Nö, macht keinen Sinn. Es gibt einfach Dinge, die funktionieren nur dann, wenn sie geheim sind und die betreffen die öffentliche Sicherheit. Ich weiß, da wird es hier sicher auch Streit geben, aber naja, lass uns mal damit bleiben. Was heißt Offenheit in dem Kontext? Offenheit heißt in dem Kontext, dass ich in Anlehnung sozusagen an das, was wir alle kennen von freier Software, Grundrechte in Bezug auf diese Daten habe, die ich auch in Bezug auf freie Software habe. Das heißt, ich kann die Daten nutzen, Ich kann die Daten weiterverarbeiten, das heißt, ich darf sie modifizieren und ich darf sie weiter verbreiten, das heißt, ich darf sie mit anderen Leuten teilen. Insofern ist das auch eine härtere Definition von Offenheit zum Beispiel als das, was die Creative Commons Leute mit ihren nicht offenen Lizenzen sozusagen betreiben, also konkret mit Non-Commercial und Share-alike. Das heißt, Offenheit in dem Sinne wirklich alles muss genutzt, nutzbar sein, muss weiterverbreitbar sein. Ja. Was ist damit sozusagen bezweckt? Open Data ist sozusagen die Basis für das, was in den USA sich als Open Government etabliert hat, als Buzzword. Das heißt, die Idee, dass man eine Regierung hat, die sozusagen offen mit als Plattform ihrer Bürger sich versteht, anstatt dass sie sich selbst irgendwie so als Herrscher über ein untergeordnetes Volk versteht. Und dass es dabei um ganz konkret drei Forderungen geht. Es geht um die Forderung der Transparenz, es geht um die Forderung der Partizipation und es geht um die Forderung der Kooperation mit staatlichen Stellen und der Bürger untereinander. Das sind sozusagen die drei Säulen von Open Government. Alles sehr lustig. Was soll damit eigentlich bewirkt werden? Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Wieso?
Okay, nee.
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es so, dass ich wollte nur dafür sorgen, dass wir zwei Screens haben.
Okay.
Weil die Presentation Notes einfach auf der falschen Seite sind. Erzähl ruhig weiter.
Lass uns doch noch so ein bisschen Präsentation machen.
Ja, erzähl auch weiter. Du kannst doch einfach.
Die nächste Slide, die jetzt eigentlich käme, darin geht es um die Frage Wissensökonomie. Und es geht sozusagen dabei um die Forderung nach einem Commons. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es ganz gut ist, wenn man Enzyklopädien als Commons managt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es sehr, sehr cool ist, wenn man Software als Commons managt. Ich finde, wir sollten uns auch darauf einigen, dass es noch viel cooler ist, wenn man Staat als Commons managed. Das heißt, wenn man zumindest die Daten, die der Staat bereitstellt, versteht als die Basis für Interaktionen zwischen Bürgern, für Interaktionen zwischen Bürgern und Staat. Und dafür, es irritiert doch so ein bisschen.
Ja. Guck doch die Leute an und nicht mich.
Die Leute sehe ich gar nicht. Hier ist so diese wunderschöne Diskussionsatmosphäre von wegen the bright shining lights.
Ja, sind die ganzen Kommentare halt nicht da.
Ja, genau. Also das ist sozusagen mit der Frage einer Wissensökonomie gemeint. Das hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Open Data ist sozusagen auch die Basis für wirtschaftliche Modelle. Der zweite Punkt, Transparenz, magst du da vielleicht mal? Magst du nicht? Ja, okay.
Doch, Sekunde.
Wisst ihr, was mein Problem mit ihm ist?
Ja, ich war ein bisschen lange wach heute Abend, also heute früh. Der Punkt ist, dass wir heute in einer Zeit leben, wo eine ganze Menge, ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, Empörungspolitik stattfindet. Das heißt, dass man irgendwie, auch am Beispiel Schuckel 21 ganz schön zu sehen, sozusagen der ganze, alles ist intransparent und bla bla bla. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass diese ganzen Vorgänge schon transparent sind, wenn man, also sozusagen es gibt zu allen Dingen Unterlagen, es ist nicht so, dass irgendwie in diesem Staat überall und an jedem Punkt herumgemauschelt wird und dann irgendwie irgendwas irgendwie beschlossen wird, sondern man hat tatsächlich Vorgänge, die in den Räten, die in den Parlamenten und so weiter stattfinden und die auch sehr gut dokumentiert sind. Nur was eben passiert, wenn die Leute nicht leicht an die Daten rankommen, dass man ganz schnell sozusagen Misstrauen entwickelt, was denn die da so machen. Und wenn wir Zugriff auf diese Daten haben und die Menschen sozusagen nachvollziehen können, was da eigentlich politisch passiert, dann ist das auch für die Politik und auch sozusagen für die entsprechenden Behörden tatsächlich etwas, wo man eine Partnerschaft hat, wo man auch nachvollziehen kann, was da eben passiert, wo eben nicht diese Diskussion so läuft zu sagen, hier, das ist doch sowieso alles irgendwie sozusagen abgesprochen, bla bla bla, sondern es ist tatsächlich eben, diese Vorgänge sind ja tatsächlich auch sozusagen nachvollziehbar und es bringt diesen Behörden und auch der Politik eine ganze Menge, wenn diese Daten tatsächlich auch für Bürger benutzbar sind.
Also es geht ja auch wirklich darum, Tools zu schaffen, mit denen man diese Debatten selbst, wirklich nachverfolgen kann. Ich bekomme hier gerade noch so ein leichtes Rhetoriktraining aus der zweiten Reihe.
Ja.
Okay, ja genau, also es geht ja auch darum, dass man selbst Tools bauen kann. Ich meine, es ist immer schön, wenn der Staat uns Werkzeuge baut, mit denen wir verstehen sollen, wie man die Politik zu interpretieren hat. Viel cooler finde ich es aber, wenn wir das auch tun. Ich denke, das ist auch ein etwas hackigerer Ansatz dazu. Im Prinzip sind wir da schon längst die Frage, kann man sozusagen auf der Basis von Daten bessere Diskussionen in der Öffentlichkeit lancieren? Lässt sich sozusagen eine datengetriebene Öffentlichkeit, um mal hier einen etwas eigenartigen Begriff an die Wand zu werfen, aufbauen in Deutschland? Lässt sich eine Welt schaffen, in der sozusagen Politik ausgehend von Fakteninformationen inspiriert gedacht wird?
Warte mal kurz. Es ist schon so, dass man eben, wenn man sich politisch betätigt, auf die eine oder andere Art und Weise, selbstverständlich in der Lage sein muss, auf der Basis von Daten das zu tun, die auch erstmal sozusagen rational und objektiv sind. Und diese Daten, die aus diesen ganzen Systemen herausfallen, sind in der Regel sehr objektiv. Das heißt, es sind irgendwie Sachen, die, also objektiv im Sinne von, da wird ganz klar gesagt, das ist eine Studie, das ist irgendwie, ja, oder wenn man halt so einen Vorgang hat in Räten oder so, man sagt, man hat einen Antrag, man hat eine Stellungnahme der Verwaltung, man hat irgendwie Änderungsanträge und so weiter und so weiter. Also alles irgendwie schon sehr gut nachvollziehbar. Und das schafft eine Grundlage, auf der man einen Dialog führen kann, weil die Leute sozusagen dieselbe Datengrundlage haben, auf der sie die Diskussion starten können.
Ja, der letzte Punkt, deutlich, da geht es wirklich auch um Wirtschaft. Es gibt einfach die Möglichkeit, dass man mit viel von dem, was an Daten momentan von der Regierung gehalten wird und auch von der Regierung exklusiv gehalten wird, einfach coole Geschäftsmodelle denken kann. Und auch das ist natürlich irgendwie ein wertvolles Ding, wenn man es schaffen kann, dass dadurch einfach in Deutschland mehr interessantes Zeug mit IT passiert. Darüber haben wir jetzt im Prinzip am Rande schon geredet, also lass es uns nicht wiederholen. Deshalb, wir haben nochmal was vorbereitet. Kurzer Blick in die Praxis. So sieht's. Das hier ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das? Frankfurt Gestalten ist sozusagen ein Typ in Frankfurt, Christian Kreuz, mit einem Team von Leuten zusammen. Der hat sich einfach mal rangemacht und das Parlamentssystem der Stadt gescrapt. Das heißt, der hatte die ganzen Vorgänge, die da drin sind, rausgezogen und hat angefangen, die auf Karten zu plotten. Und mittlerweile ist er so weit, dass er sagt, okay, ich habe so viel Daten, nicht mehr nur aus dem Parlamentssystem, sondern auch von der städtischen Abfallentsorgung, von den Zeitungen, von was weiß ich alles, dass er wirklich anfangen kann, hier so Stadtteilinformationsportale zusammenzubauen für Frankfurt, mit denen Leute wirklich, wenn sie wissen, ich wohne in der Altstadt, ich weiß nicht, ob in der Frankfurter Altstadt und tatsächlich Menschen wohnen, aber gesetzt den Fall, dann könnte ich mich dort wirklich darüber informieren, was passiert an meiner Straße an politischen Vorgängen. Und ich finde, das gibt dann auch wirklich einen Anknüpfungspunkt für politische Interaktionen. Wir haben sowas in Berlin auch mal versucht. Die URL dürft ihr jetzt euch nicht aufschreiben, denn diese Karte mussten wir leider runternehmen. Was wir hier gemacht haben, war sozusagen, wir haben das Konjunkturpaket 2, genau genommen hat das ein Typ namens Stefan Wehrmeier gemacht, wir haben das Konjunkturpaket 2 erstmal auf einem Map geplottet, die ganzen Investitionen, und dann kann man jetzt hier aus einem Informationssystem der Stadt noch irgendwie Infrastrukturdaten drüberlegen. Das heißt, man kann fragen, wurde eigentlich das Geld dort investiert, wo es zum Beispiel auch Arbeitslose viel gibt oder wo es zum Beispiel viel... Na, was haben wir hier noch Schönes? Migranten gibt. Das heißt, man kann wirklich ganz genau mal irgendwie Informationen miteinander in Verbindung bringen. Leider ist es so, dass es sich hierbei um Geoinformationen handelt. Geoinformationen sind in Deutschland ein Minenfeld. Die Stadt Berlin betreibt ein Online-System, über das man diese Informationen abrufen kann, den FIS-Broker. Wir haben dann den Hinweis bekommen, dass diese Daten nur zum privaten Gebrauch verfügbar sind. Privat heißt in dem Fall, ich dürfte es auf meinem Laptop machen, ich darf es nicht im Web machen. Und wir haben jetzt eine Einladung bekommen zu einem Beratungsgespräch mit der Stadt, in dem wir über Lizenzkosten für die Arbeitslosenstatistik in Berlin diskutieren dürfen. Das ist einfach kein guter Zustand. Man muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass es in anderen Teilen von Berlin, in anderen Teilen der Senatsverwaltung von Berlin, da auch andere Positionen zu gibt. Aber grundsätzlich merkt man da einfach, dass gerade bei allem, was mit Geo zu tun hat, wahnsinnig viel Komplexität da drin steckt, die es mir als jemanden, der einfach nur mal so eine Karte haben möchte, schwer macht, da tätig zu werden. Insbesondere auch, wenn es dann noch darum geht, dass diese Daten nicht nur vom Staat erhoben wurden, sondern auch von privaten Unternehmen oder Unternehmen, die irgendwie zum Staat gehören, aber dann trotzdem privat sind, und hast du nicht gesehen.
Noch mal ganz kurze Anmerkung dazu. Also die Grundidee dahinter ist ja die, wenn man sagt, man hat verschiedene Daten, die man zusammenfügt und vor allem auch, wenn man die visuell irgendwie verarbeitet, man mit einmal Dinge erkennt, die sich aus den Daten, wenn man sich die so anguckt, einfach nicht ergeben. Also und diese Möglichkeiten, dort Daten zu aggregieren und Daten so darzustellen, dass man Zusammenhänge sieht zwischen bestimmten Dingen, das ist schon was eine ganze Menge bringt. Bei diesen Frankfurt-Gestalten zum Beispiel, was ich ja sehr, sehr sexy finde, er hat halt wirklich dieses Ratssystem genommen und hat ja sozusagen einfach diese Ratsdokumente, die sozusagen sind bestimmte Vorgänge, die das immer darstellt und die bestimmte Zustände haben, die sozusagen dort gerade in der Stadtverwaltung beziehungsweise im Rat besprochen werden und dass dort eben diese Idee, dass Leute sozusagen sehr frühzeitig informiert werden, sehr frühzeitig sich beteiligen können und so einfach sozusagen steht da total im Zentrum und auch dort ist es so, ich glaube, im Moment ist es immer noch so, dass er keine offizielle Genehmigung hat, sondern es einfach so macht und die es einfach irgendwie stillschweigend akzeptieren und ja, sie sich alle auch ein bisschen unsicher sind, wie das nun eigentlich alles rechtlich ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu der ganzen Diskussion, wo es bei der Nutzung der Daten zu Problemen kommt.
Genau, noch vielleicht zu der Frage von kommunalen Sachen, ein Blick auf die Insel des Traums nach England. Dort kann man hier einfach auf Openly Local schon ziemlich viel Informationen zu allen unterschiedlichen Stadt und Kommunen angucken. Man kriegt sozusagen die ganze Zusammensetzung des Council, man kriegt irgendwie, was läuft gerade, was sind die Statistiken der Stadt, die irgendwie relevant sind. Das ist passiert im Prinzip, weil es seit einem Jahr oder anderthalb Jahren in England wirklich eine Open Government Open Data Strategie gibt und weil dort eben auch massiv Daten freigegeben werden und auch strukturierte Daten freigegeben werden. Nächstes Spielzeug, das haben wir vor einer Weile zusammengebaut, das ist sozusagen der Bundeshaushalt. Den gibt es auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums als HTML-Tabellen und als PDF-Download. Es gibt ihn nicht als strukturierte Daten. Wir haben mittlerweile erfahren, dass selbst im Parlament die haushaltspolitischen Sprecher der Fraktionen keine strukturierte Version des Haushalts bekommen. Die erste E-Mail, die ich bekommen habe, war irgendwie von einem CDU-Abgeordneten, der sich irgendwie die Dumps von der Sache runtergeladen hat, um damit mal zu arbeiten, beziehungsweise von dessen Büro. Also da wird einfach sehr, sehr streng mit den Daten gearbeitet.
Aber soll ich vielleicht sagen, dass es nicht böswillig ist?
Nein. Also immer, gerade wenn man irgendwo etwas findet, was massiv datenlastig ist und was als PDF veröffentlicht wird, das ist meistens einfach ein Nichtverständnis von Daten. Also gerade mit dem Haushaltsding, dann diese Seite hat irgendwie relativ viel Presseerstattung bekommen. Und dann hat innerhalb von einer Woche bei dem BMF angerufen, die Zeit, die FTD, die Taz, Heise. Und dann habe ich am Ende dieser Woche nochmal irgendwie eine Informationsfreiheitsanfrage, die ich vor einem halben Jahr schon mal dahin geschickt hatte, nochmal hingeschickt. Nach zwei Tagen war eine Antwort da, beim letzten Mal leider nicht. Und das war sozusagen dieses, okay, wir haben gemerkt, die wollen uns eigentlich nicht wirklich grundsätzlich was Böses, überhaupt nicht eigentlich. Und die machen irgendwas Interessantes, wir schicken denen jetzt mal Daten. Und dann haben sie mir in der Tat Daten geschickt, die ich angefragt hatte, zwei PDF-Dateien. Das heißt, es fehlt einfach so wirklich, selbst wenn der beste Vorsatz da ist, fehlt das Verständnis dafür, was der Unterschied zwischen Daten und Druckvorlagen ist. Also es ist wirklich bemerkenswert. Mittlerweile muss man aber auch dazu sagen, wir bekommen unheimlich viel Einsendungen, zum Beispiel von Kommunen, die sagen, okay, hier ist unser Haushalt, teilweise als PDF, teilweise aber eben auch wirklich schon als Excel, wenn man mit ihnen ein bisschen darüber redet. Das ist so das Traumformat, was man realistisch momentan erreichen kann. Wirklich. Also ich meine, es gibt in England, die reden mittlerweile darüber, ob sie jetzt alles als Link Data auf höchstem Verwertungsgrad irgendwie freigeben. Ich muss sagen, Excel ist klasse, CSV ist noch nicht mal richtig so cool. Irgendwas, was man auslesen kann, und wenn es HTML ist, klasse. Genau, also da gibt es einfach vier Sachen. Dann gibt es andere Fälle. Hamburg zum Beispiel bietet eine Steuersünder-CD für den Haushalt an, die kann man für 14 Euro kaufen, wir können ja nachher sammeln. Also da tut sich viel. Das nächste Ding, das hier ist sozusagen die englische Version davon, die ich einfach schön aufbereitet finde. Die ist ein bisschen mehr nach Funktionen gegliedert. Und da kann man sich auch so durchklicken. Kann man sich durchklicken. Wir haben leider noch nicht genauso viel Informationen, wie die haben. Ich hätte zum Beispiel natürlich gerne hier diese Ansicht für deutsche Bundesländer. Da gibt es einfach unheimlich schöne Sachen, die man draus machen kann. das hier nochmal ganz kurz angesprochen, weil das irgendwie mein Steckenpferd ist. Die eine Sache ist sozusagen, dass man Daten irgendwo rausfriemelt, dass man mit ihnen coole Sachen baut. Die zweite Seite ist, dass man diese Daten wieder für andere Leute freigibt. Deshalb haben wir hier einen Datenkatalog geschaffen. Eigentlich sollte sowas auch vielleicht eine Regierungsaufgabe sein, aber bisher passiert das einfach in Deutschland nicht. Vielleicht passiert es bald. Und die Idee ist sozusagen, jedes Mal, wenn jemand von euch hier im Raum über eine Ministerienseite surft und dort irgendwie einen interessanten Datensatz findet, fügt ihn hier ein, dann können andere Leute einfacher darauf zugreifen, einfacher herausfinden, was eigentlich gerade wirklich verfügbar ist. Denn das ist eigentlich das Problem. Oft muss man halt wirklich, wenn man nach Daten sucht, erstmal den Org-Chart der entsprechenden Institution auswendig lernen, bevor man irgendeine Chance hat, an die Daten ranzukommen. Also ich möchte eigentlich nicht wissen, ob Abteilung O oder Abteilung I oder Abteilung V, und ich verarsche euch nicht, die heißen echt alle immer so, dafür zuständig ist, sondern ich möchte eigentlich wissen, was für Datensätze sind verfügbar und wo ist der Link zu den Datensätzen.
Nur gerade dazu, weil das hier auch gleich so die Beispiele sind, die Status. Wunderbare Sache eigentlich, das Statistische Bundesamt. Das Problem ist dort nur, dass man dort sozusagen diesen Wikipedia-Effekt hat. Das heißt, man sucht eigentlich eine bestimmte Art von Daten, fängt dann an rumzusurfen und findet nicht das, was man haben will, aber tausend andere spannende Sachen. Was dann dort im Moment immer sozusagen die Handlung ist, die man dann eben vollzieht, ist, die einfach anzurufen. Und zu sagen, ja, man sucht die und die Daten und die sind super freundlich, die schicken einen das dann auch per Mail sozusagen als Link zu und so. Aber da so zeigt sich eben auch wieder, dass irgendwie diese Aufbereitung, wie sie dort stattfindet, einfach für die Leute, die dort mal eben was suchen wollen oder so, halt völlig unmöglich ist, während hier sozusagen einfach eine Art Oberfläche existiert, die für Leute nachvollziehbar und irgendwie auch durchsuchbar hat und die Leute nicht erschlägt mit irgendwie Antworten. Ja.
Okay, es gibt auch noch andere Leute, die sich dafür das hier ist sozusagen die Deutschland-API, was ich erst nochmal einen richtig coolen Namen finde. Da kann ich sozusagen Informationen über deutsche Parlamentarier abrufen. Momentan gibt es darin den Bund. Es gibt einiges über Petitionen. Das hier ist eine Tabelle, die für die Leute, die sich hier im Raum für Datenschutz interessieren, wahrscheinlich relevant ist. Ich finde, sowas ist eigentlich eine coole Art, dann Sachen wieder verfügbar zu machen. Das hat jetzt eine Firma gemacht, die dann gleichzeitig auf Basis dieser Daten irgendwie Webseiten entwickelt, die Informationen bereitstellen. Aber gleichzeitig finde ich das einen richtig guten Ansatz, dass wenn man diese Daten aufwertet, dass hier wird alles von den Seiten des Parlaments gescrapt, dass man sie dann auch wieder freigibt als strukturierte Daten. In dem Sinne noch ein ganz kurzer Hinweis, weil ich hoffe, dass hier viele Leute im Raum sitzen, die mit Code umgehen können. Gesetze muss man dringend mal scrapen und DStatus hat einfach super Daten, da muss man mal ran. Und es könnte sogar sein, dass dort irgendwo in diesem Repository Zugangsdaten sind. Genau, aber in dem Sinne gehen wir zurück in die Präsentation. Ja, also wir haben schon einiges, glaube ich, über die Situation in Deutschland gesagt. Trotzdem jetzt hier nochmal die härtere Seite. Fukami.
Wir haben im Prinzip ja, also die Probleme, mit denen wir tatsächlich zu tun haben, ist, wenn wir an Daten ran wollen, dass die Begründung dafür, dass die Daten nicht existieren, sehr, sehr oft sind Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Also für mich ein sehr schönes Beispiel ist, ich lebe in Bonn und dort ist so, dass es ja diesen Skandal gab mit diesem WCCB, dem Kongresszentrum dort. Und es gab einen Prüfbericht von der Rechnungsprüfung der Stadt und das wurde ganz lange nicht sozusagen freigegeben, aus dem Grund, weil da natürlich auch Namen genannt werden von Leuten, die dort irgendwie was gemacht haben und so. Und wir haben dort halt lange Zeit, also gab es keine Möglichkeit, als sozusagen Normalbürger in Anführungszeichen an diese Daten ranzukommen. Das ist also ganz typisch, dass irgendwie selbst zum Teil eigentlich öffentliche Dokumente, also die öffentlich sein sollten, dort nicht veröffentlicht werden, weil natürlich auch, wenn das Amtsdokumente sind, stehen da Namen drauf. Und dann kommt dann so ein Argument wie, naja, wenn der Name draufsteht, dann ist das Persönlichkeit, wenn es Persönlichkeit ist, dann ist es Datenschutz, und wenn es Datenschutz ist, dann darf ich es nicht freigeben. Das ist also eine ganz furchtbare, sozusagen, Geschichte, die man da hat. Außerdem ist das IFG halt auch so, dass es eben wirklich sehr, sehr, sehr viele Ausnahmen zulässt, die dort eben auch dafür sorgt, dass eben eine Anfrage abgeschmettert wird mit der Begründung, ja, irgendwie gibt es halt nicht. Und wie halt Bruno gerade erzählt hat, oft ist es dann so, wenn dann irgendwie etwas hochgekocht ist und dann irgendwie auch wirklich sozusagen die Presse da aufsteckt und so weiter, man dann nochmal einen Antrag nach IFG stellt, dann hat man das ganz oft gespannt, die Daten dann doch. Weil dann eben sozusagen da auch so ein bisschen die Angst ist, dass man dort irgendwie in ein falsches Licht gerückt wird. Das andere Problem ist, was ganz real ist, die Frage der Lizenzen und Nutzungsbedingungen, weil wir haben natürlich dort, wie bei allen Sachen, immer die Frage der Urheberschaft und des Leistungsschutzrechts, der Klassiker, wobei natürlich eigentlich Amtsdokumente nach § 5 Urheberrecht ja ausgenommen sind von der sozusagen Möglichkeit, eine Urheberschaft zu claimen. Jetzt ist aber so, dass man zum Beispiel gerade bei Ratsdokumenten und so hat man bei Planfeststellungsverfahren oder so Daten von Architekten oder anderen sozusagen Dienstleistern und so weiter, wo natürlich selbstverständlich irgendwie Urheberrecht und Leistungsschutzrechte existieren. Und die Diskussion darum, ob zum Beispiel bei Daten, die nach § 5 Urheberrecht keine Urheberschaft bekommen können, trotzdem sozusagen also Daten, die dort reinfallen, also wie ist dann für die Lizenz? Da dürfen die halt genauso benutzt werden wie der Rest auch, ist halt ein bisschen unklar. Und im Moment ist das so, dass die Urteile, die es da gibt, eigentlich alle dafür sprechen, dass diese Sachen einfach frei nutzbar sein sollen. Das BGH hat verschiedene Sachen ans EuGH weitergegeben, um zu gucken, ob dort sozusagen eine Harmonie zwischen den Bundes- und den EU-Gesetzen existiert, weil nach den EU-Gesetzen, die sind, was das angeht, ein bisschen offener als die, als das in Deutschland ist. Ja, und versuchen halt dort nochmal so ein bisschen Klarheit zu schaffen, weil wie gesagt, gerade die Sachen, die Urheberrechte und Leistungsschutzrechte betreffen, da ist halt noch erheblicher Bedarf. Ja, IFG verbessern als Lösung sozusagen, da muss man tatsächlich irgendwie eine Menge von diesen Ausnahmen einfach rausnehmen. Das ist einfach bei den allermeisten Sachen ist das so, mal ganz deutlich gesprochen, wir haben dafür bezahlt, wir bezahlen die Leute als Bürger über unsere Steuern und da geht es den allermeisten ja tatsächlich um Vorgänge, die uns auch betreffen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen muss da halt eine ganze Menge noch irgendwie gemacht werden. Und was die ganzen Lizenzen und Nutzungsbedingungen angeht, da muss es einfach auch ganz klare Ansagen geben, dass man eben sagt, okay, also ganz klar sozusagen Regelungen, die heißen, wenn Dinge aus Ratssystemen rausfallen, wenn Dinge rausfallen aus anderen Systemen, dass sie halt frei nutzbar sind. Wir haben übrigens eine Sache, die hier nicht steht, steht die hier? Wir haben noch was anderes, also eben noch ein paar andere Probleme, die mit rechtlichen Sachen zu tun haben. Zum Beispiel, wer sich noch erinnert, auf der Ehen-Slide stand drauf, es gibt Gerichtsurteile, die natürlich auch veröffentlicht werden. Und da kommen wir natürlich in Bereiche, wo selbst uns ein bisschen komisch wird. Die Überlegung, wenn, also vielleicht erzählst du ein bisschen was dazu, wirst du ein bisschen besser als ich, was da jetzt, was gerade Stand ist.
Mach weiter.
Also die Frage, ob und wie sozusagen Gerichtsurteile veröffentlicht werden sollten, ist halt zwiespältig. Weil einerseits sagt man schon, man will ganz gerne irgendwie in dem Bereich alles haben, was es gibt, damit man eben auch Möglichkeiten hat, dort mal zu lesen und die Rechtsauffassung zu verstehen und so weiter. Andererseits ist natürlich, sind das Sachen, die halt ganz klar an Personen gekoppelt sind. Und das ist halt schon etwas, wo dann zumindest irgendwie Anonymisierung stattfinden muss, auf eine Art und Weise, die wirklich anonym bleibt, also das auch sicherstellt. Aber es ist halt wieder eins von diesen Beispielen, wo man halt auch bei Open Data immer mal reinrennt. Das andere sind so Geschichten wie, wenn, das schöne Beispiel kam vorhin von Maha, Grundbuch. Ja? Das ist, also einerseits sind das offene Daten, also jeder darf darauf zugreifen, einer der ältesten Dokumente, die es überhaupt gibt, so von der Form her, ja, zu sagen, wem gehört welches Stück Land. Wenn das mit jemandem im Internet steht, wird sicherlich eine ganze Menge Stress geben. Also sozusagen eine tierische Aufregung, wenn das schon bei Google Street View so eine Aufregung gab, wie sind das dann Erst-Personen-Geschichten? Da kann man sich sicherlich vorstellen, dass dort halt sozusagen nochmal ein ganz merkwürdiger sozusagen Backslash passiert. Wir haben dort eben auch das große Problem, dass dort unsere Datenschutzdebatte uns auf die Füße fällt.
Ja, das ist auch so ein Evergreen hier. Das Problem ist, dass viele Daten, gerade was Geo angeht, das ist einfach eine Möglichkeit für Kommunen, die total pleite sind, mal ein bisschen Geld zu verdienen. Das heißt, man muss nicht über den Haushaltsplan irgendwie versuchen, Geld zu kriegen, sondern man kann einfach mal sagen, okay, ich habe hier Karten erhoben und wer diese Karten will, der kann sie kaufen. Ist an für sich natürlich irgendwie ein Modell und dann muss man natürlich fragen, was ist die Antwort, die man darauf hat, wenn man mit diesen Preisforderungen begegnet. Also gerade bei Geodaten, es gibt einfach einen wundervollen Shop für Kartenmaterial von Deutschland, der staatlich betrieben wird. Und es gibt irgendwie natürlich die Frage sozusagen, wenn ich diese Daten freigebe, wird es dann mehr wirtschaftliches Wachstum durch diese Daten geben, als ich als Kommune damit vorher verdienen konnte. Es beantwortet aber nicht wirklich die Frage, wann die Kommune sozusagen wieder das Geld sieht. Ne? Also muss man sozusagen, man hat einen lokalen Geldverlust gegenübergesetzt einem globalen gesamtwirtschaftlichen Gewinn. Und das ist natürlich eine schwierige Argumentation. In England ist man mittlerweile so weit, dass man einigermaßen glaubt, zu quantifizieren zu können, wie groß dieser globale Gewinn ist. Und auch sagt, da ist einfach ein deutliches Wachstum an Staatseinnahmen auch über Steuern dann wieder drin, dass man dass es einfach ökonomisch Sinn macht, diese Daten freizugeben. Gratis ist einfach ein guter Preis aus verschiedenen Gründen.
So, noch mal ganz kurz. Zum Teil haben wir natürlich hier das Problem, dass bei Finanzplanungen, die es so gibt, wenn man sich mit Staatsfinanzen, Kommunalfinanzen und so weiter irgendwie beschäftigt ist, dass diese Sachen der Kamalistik unterliegen und das heißt, diese Planung natürlich nicht sehr langfristig ist. Das heißt, also zu Ihnen ist die Politik, denken Legislaturen. Dadurch sind politische Projekte auch meistens immer nur angelegt auf eine Zeit, die sehr überschaubar ist. Und so eine Sachen haben natürlich sozusagen eine Vision in Anführungszeichen, die halt weit über Legislaturen hinausgeht und weit über sozusagen normale sozusagen nur Zeitfenster. Und diese wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Geschichten immer sozusagen darauf basieren, was jetzt gerade an Einnahme-Ausgabesituationen in dem entsprechenden Amt, in der entsprechenden Stadt und so weiter existiert und man dort versucht, einfach irgendwie noch Geld zu verdienen. Also man kann das auch nachvollziehen, warum die das tun, aber es ist natürlich alles ganz schön kurzfristig, wenn man dort kurzfristig auf den Haushalt guckt und nicht sozusagen langfristig auf den Nutzen.
Ja, was sozusagen Preismodelle angeht, eine Sache, die einfach Sinn macht, ist sozusagen zu sagen, wir betreiben die Daten für die Distributionskosten. Das heißt, für die Daten, für den Preis, den es uns wirklich kostet, diese Daten im Einzelfall bereitzustellen. Und da kommt natürlich dann wieder die Anmerkung, ja, das heißt, dass unser Sachbearbeiter ins Archiv rennen muss, die Daten holen oder die Dokumente holen, oft ist das halt wirklich einfach tote Bäume, und einscannen und bereitstellen und deshalb kostet das jetzt 500 Euro. Ich meine, genau an dem Punkt greift ja Open Data an und sagt, okay, nee, wir wollen gar nicht, dass ein Sachbearbeiter jedes Mal rennen muss, der hat Besseres zu tun, sondern es sollte einfach einen Prozess geben, der sagt, diese Daten landen, wenn sie produziert werden, irgendwann einfach im Web und sind dann dort abrufbar. Und die Distributionskosten für digitale Daten, die irgendwo auf einem Webserver rumliegen, sind halt ziemlich genau null. Oder zumindest so nah an Null, dass es keinen Sinn macht, irgendeinen Preis zu berechnen. Deshalb die Forderung, die sollten dann entsprechend gratis sein. Technische Probleme, ja, da hatten wir vorher schon mal so ein bisschen drüber geredet. Also ich meine, es gibt irgendwie, glaube ich, so grob zwei Arten von Systemen, mit denen staatliche Daten in Deutschland verwaltet werden. Das eine Modell ist der tote Baum und das zweite Modell ist die T-Systems Megasuit irgendwie, so dieses 10 Millionen Euro, fünf Jahre Konzeption und am Ende habe ich eine Datenbank, die man mit gesundem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen kann.
Also in meiner Erfahrung, also wie gesagt, ich habe mich halt viel mit Ratssystemen auseinandergesetzt. Dort hat man nochmal so sehr spezielle Probleme, weil es gibt ja die Verpflichtung, zumindest in NRW, wo ich bin, nach der Gemeindeordnung NRW, dass die Kommunen die Daten, die in dem Rat, in den Ausschüssen entstehen, auch alle sozusagen zur Verfügung stellen müssen, den Bürgern. Man hat aber dort mit so Sachen zu tun, wie mit JavaScript-Anwendungen, mit Dingen, die irgendwie sich zum Teil überhaupt nicht scrapen lassen oder in ganz, ganz merkwürdigen Formaten. Wo zum Teil, also wir hatten gestern eine Diskussion, ob das irgendwie böswillig ist oder nicht, aber zum Teil, wo sie halt ständig irgendwie ein paar Sachen ändern in der Ausgabe oder wo sie Sachen nach 4 Wochen löschen. Und das hat Buhr schön gesagt, so, das machen die nicht aus dem Grund, weil die böse sind, sondern das machen die aus dem Grund, weil die einfach ihre IT nicht so geplant haben, dass sie irgendwie Daten länger als 4 Wochen aufheben können, wenn ihnen einfach die Platten zulaufen und sie sozusagen dort ja auch wenig Spielraum haben, um da jetzt irgendwie bessere, größere Hardware anzuschaffen. Das heißt, es ist ja nicht bösartig, aber wir haben dort halt...
Dazu ein konkretes Beispiel, was ich einfach schön finde. Und zwar, es gibt im Bundestag natürlich das Entscheidungsgremium des Bundestags, das ist der Ältestenrat. Ne? Und jetzt ist die Frage, was muss man tun, damit die Webseite des Bundestags einen RSS-Feed anbieten darf? Naheliegend, es muss der Ältestenrat eine Entscheidung treffen. Das heißt, es muss eine Beschlussvorlage für den Ältestenrat formuliert werden. Und dann muss der Ältestenrat beschließen, dass es einen RSS-Feed auf der Webseite des Bundestags geben darf. Und das ist halt einfach so die Realität, mit der man dann ein bisschen arbeiten muss. Und da kann die Verwaltungsleute noch so motiviert sein. Und zum Beispiel gerade beim Bundestag habe ich nach allem, was ich bisher gehört habe, den Eindruck, dass die eigentlich total motiviert sind, da mit Open Data zu arbeiten. Aber es ist halt schwer, weil es einfach riesen fette Institutionen sind.
Was will ich gerade noch sagen?
Wenn es dir wieder...
Okay.
Was sind die Lösungen? Veröffentlichen von Rohdaten. Ich glaube, das ist was wirklich einfach in Deutschland noch gar nicht so richtig als Forderung angekommen ist. Rohdaten sind halt wirklich das, was ihr produziert habt, sofern es nicht gegen die beiden zu Anfang genannten Regeln verstößt, das heißt Datenschutz und Sicherheit.
Mal ganz kurz. Also gerade auch dazu ist das Interessante, was heißt in dem Fall Rohdaten? Also zum Beispiel im Bund ist das so, dass in dem RAD-System befinden sich HTML und RFT-Dateien, die tatsächlich in diesem RAD-System so verwendet werden, wie man sie kriegt. Das heißt, im Prinzip sind das die Rohdaten. Das heißt, sie haben halt irgendwie ihr Word, speichern da ihr Zeug und wenn irgendwie es neue Versionen gibt, dann wird immer sozusagen die neue daneben gelegt. Das ist einfach eine Fileablage, die man dort hat und diese Dokumente sind voll rechtsfähig sozusagen. Also sie sind auch nicht veränderbar, also sie sind zwar prinzipiell veränderbar, aber sozusagen sie gelten als... Also wenn sie publiziert sind, Teil dieses Systems sind, dann sind sie da. Das sind Rohdaten, aber eigentlich eben Rohdaten in einer Art und Weise, die wir natürlich so nicht gut gebrauchen können, weil an vielen Stellen die strukturellen Informationen, also wenn ich ein Word-Dokument habe und ich habe da irgendwie 3 Felder und der eine verklickt sich ein Stück, dann ist das schon nicht mehr an der Stelle, wo das eigentlich strukturell hingehört. Aber das sind so Sachen, die wir tatsächlich auch real immer wieder an Problemen haben, wenn wir halt irgendwie große Datensätze oder große sozusagen Dokumentenmengen einfach durchscannen. Also es gibt da wirklich eine Vielzahl an Detailproblemen.
Ja, wie der Bundestag, wir haben ein echtes Problem. Aus irgendeinem Grund, der Parser für die Bundestagsprotokolle erkennt Guido Westerwelle nicht an. Und ich weiß es nicht. Also solche Probleme sollte man eigentlich bei der Produktion vermeiden und nicht nachher bei der Auswertung. Was mit offenen Daten und offenen Formaten gemeint ist, kann ich, glaube ich, hier im Raum niemandem irgendwas Neues erzählen.
Ja, du sprichst so in die Kamera.
Ich spreche in die Kamera, hallo Kamera. gemeint ist wirklich, möglichst simple Formate zu verwenden, Formate, die standardisiert sind, insofern, als dass es sogar vielleicht mehr als eine Implementation gibt. Veredelung von strukturierten Daten, das ist so ein Thema. Also ich meine, es gibt hier in Deutschland einfach eine unheimlich große Szene, die sich um diese ganze Semantic Web Link Data Sache kümmert. Und ich finde das alles total genial. Und ich glaube, dass das ein wirklich sinnvolles Datenhaltungsweise ist, wenn man verschiedene Daten integrieren will. Also wenn man irgendwann die UN-Entwicklungsdaten hat und die deutsche Statistiken und man möchte herausfinden, wie kann ich die beiden zusammen in eine Datenbank finden, um eine ganz spezifische Frage zu beantworten. Mein Problem damit ist sozusagen, dass ich genau vor mir sehe das Projekt, das die Bundesregierung dann anstößt. Wir müssen, bevor wir irgendwelche Daten rausgeben, komplett die Strukturierung lösen. Das heißt, Schritt 1 eine Ontologie des deutschen Staates, Schritt 2 eine Ontologie der Welt, Schritt 3 Daten freigeben. Und da denke ich, dass man den Prozess umkehren kann und dass man immer noch mit erstmal Zeug rausgeben kann und dann nachher versuchen kann, es in besseren und strukturierteren Formaten anzubieten.
Wenn wir hier über die Veredelung reden, reden wir natürlich, also um es nochmal klar zu machen, es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Daten einfach darzustellen. Wenn man sie strukturiert hat, dann kann man sie mit anderen Daten verbinden. Man kriegt einfach eine sehr viel erwartete Sicht auf das, womit man sich gerade beschäftigt. Also ein schönes Beispiel, wie gesagt, ich bin halt so ein Ratsfreak. Wenn man sich so Ratssysteme anguckt, in Bonn ist das so, seit 96 sind die Daten alle existent, das sind 130.000 Dokumente. Wenn man jetzt anfängt, die mal alle sich zu holen und mal anzugucken, was da so drin steht, mal so ontologisch guckt, irgendwie, was sind so die Topics und so weiter, kommt man halt auf eine schier unüberschaubare Anzahl an sozusagen Topics, die man dort findet. Und dort haben wir tatsächlich so merkwürdige Probleme, hi Tim, haben so Probleme, sowas wie, also eigentlich ein einfaches Beispiel, sowas wie Kindergarten, gibt es halt irgendwie es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, diesen Begriff zu schreiben, meint aber immer dasselbe. Und dort sozusagen ist auch noch ein bisschen Arbeit nötig, das irgendwie so einzudampfen, dass man dort auch sozusagen automatisiert ein bisschen besser versteht, was da passiert. Und das kann man halt mit strukturierten Daten tatsächlich auch ein ganzes Stück besser. Um eben am Ende so eine Sachen auch noch ein Stück einfacher und auch ein bisschen handhabbarer zu machen.
So, nächster Punkt, Zuständigkeitsprobleme. Wiederum, ich habe gestern Abend nochmal... es gibt in vielen anderen Ländern einfach Listen von Leuten, die man anfragen kann, wenn man zum Beispiel eine Informationsfreiheitsanfrage hat oder wenn man Daten erfragen möchte. Gibt es in Deutschland nicht. Es gibt so diese Erkenntnis, dass komplexe Organisationen nur in der Lage wären, Produkte zu liefern, die sozusagen ihren eigenen Org-Chart abbilden würden. Und ich glaube, das ist gerade bei staatlichen Informationen einfach ein riesiges Problem, dass sozusagen jegliche staatliche Bemühungen, die es in Deutschland geben kann für die Freigabe von Daten, immer über 16 Länder und einen Bund und Kleinkriege und Zuständigkeitskriege verteilt sind. Und da muss man sozusagen einfachere Zugangsweisen finden, weil wenn es am Ende wirklich alles 17 Mal gelöst ist, plus jede Kommune, dann hat man im Prinzip keinen Zugang zu den Daten.
Ja, also dort ist auch eine Sache, die sozusagen ja unsere Schuld ist, in Anführungszeichen, dass dort halt so große Datenhaltungen ja nicht sozusagen zentral sind, sondern man hat ganz, ganz viele sozusagen Inseln. Und dort ist tatsächlich auch zum Teil nicht so ganz einfach rauszubekommen, wo man... welche Daten überhaupt bekommen darf, wer überhaupt sozusagen befugt ist, die rauszugeben und so weiter und so weiter. Das ist halt wirklich ein Albtraum. Also es kann auch wirklich so ein Albtraum sein, dass man halt irgendwann darauf angewiesen ist, mit irgendjemandem zu reden, der einem da hilft in der Stadt. Und einem, also gerade die ITler sind ja dann doch auch die, mit denen man da reden kann. Weil man eben, weil auch die Ämter zum Teil selber nicht wissen, was sie eigentlich an Daten haben und so weiter. Das ist halt schon auch wirklich ein schwieriges Problem. Darum, also hilft das auch selbst den Verwaltungen, wenn sie solche Übersichten haben?
Ja, um da einfach, wenn ihr mal Lust habt, sowas zu sehen, wenn es schief geht, ich habe den Eindruck, also ich bin kein Geofreak, aber es gibt in Deutschland etwas, was sich GDI.de nennt oder GDI.de, das ist die Geodateninfrastruktur Deutschland. Und das ist so ein wundervolles Ding, weil das besteht halt wirklich aus, naja, guckt es euch mal an. Also das ist, wenn ihr wirklich Daten findet auf der Webseite von GDI.de, dann seid ihr besser als ich. Letztlich sozusagen, Open Data ist eine Machtfrage. Die Frage, wer kann die Daten auswerten, wer kann die Daten wirklich verstehen, ist einfach eine Frage, mit der sich viel Macht verbindet. Und es gibt natürlich deshalb auch Vorbehalte von Verwaltungs- und Regierungsseite, Daten rauszurücken. Die Frage, können die Leute verstehen, was wir ihnen rausgeben, oder werden sie es alles ganz furchtbar missdeuten? Das ist wirklich auch das Argument, mit dem das BMF den Haushalt nicht an die Parlamentarier weitergibt, glaube ich. Oder zumindest nach allem, was ich gehört habe. Und natürlich gibt es diesen Vorbehalt gegen die Bürger noch viel mehr, also zum Beispiel mit D-Status, diesen super genialen Datenrausgabe, aber auch die haben ganz furchtbare Angst davor, dass jemand hingeht und ihre Statistiken auswertet und ihre Statistiken nutzt und dann am Ende drunter schreibt, diese Daten kommen von D-Status und dann heißt es am Ende, D-Status hat Blödsinn ausgewertet. Das heißt, da gibt es einfach oft die Angst, wenn wir die Daten rausgeben, wer sagt dann, dass die in unserem Sinne interpretiert werden? Es gibt sogar mittlerweile, ich habe das neulich gefunden, das hat mir wirklich ein bisschen Angst gemacht, die Überlegung, dass man DRM mit Daten verbindet. Das heißt, dass wenn jemand irgendwie diese Daten dann fehlerhaft interpretiert oder wenn man dann im Nachhinein, das ist übrigens auch ein Problem natürlich, echt, dass im Nachhinein feststellt, dass sie doch irgendwie vielleicht nicht personenbezogen, aber doch personenbeziehbar waren, dass man dann so eine kleine Pistole hat, mit der man die Daten wieder zurückseppen kann. Und das ist halt einfach eine unheimlich, unheimlich gefährliche Debatte, wenn man versucht, dass man Daten freigibt, aber trotzdem die Kontrolle drüber behält. Ich glaube, da muss man vorher einen ausreichend guten Filter finden.
Ja, also im konkreten Fall, also wenn man sich halt Verwaltungen anguckt, so diese Befindlichkeiten, die halt sich ganz klar artikulieren in, wenn sie die Daten einmal rausgegeben haben, dann war es das. Das haben sie schon verstanden und das ist ja auch so. Da ist wirklich eine ganze Menge Diskussion noch nötig, um halt dort zu klären, dass man am Ende auch nichts Böses will. Das ist ja wirklich so. Es ist ja nicht so, dass man ihnen irgendwie jetzt irgendwas wegnehmen will oder so. Aber eben dieses Gefühl ist halt dort auch ganz, ganz stark sozusagen spürbar, dass sie irgendwie in den Verwaltungen einfach so auch Macht verlieren und auch sozusagen auch die Deutungshoheit verlieren, weil das eben schon damit zu tun hat, wie unsere Prozesse in diesem Land einfach stattfinden, wo auf welche Art und Weise sozusagen Daten auch verwendet werden.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was sozusagen unsere Befürchtung ist, dass wir bei einer Klickregierung landen. Eigentlich sollte hier, tut mir leid, Fukami, noch ein Button Widerstand sein, aber ich habe ihn im Web nicht gefunden. Also im Prinzip, wir wollen ja keine Republik haben, in der man sozusagen immer nur diese saftigen Buttons anklicken kann, sondern was wir wollen, ist eine Republik, die man wirklich, die Read-Write ist, die ich parsen kann, die ich diffen kann. Ich denke, das sollte jedem hier im Raum irgendwie, zumindest wenn der CCC irgendwie so ist, wie ich ihn verstehe, verständlich ist, Anliegen sein. In diesem Sinn, die Frage ist zwischen dem mechanischen und dem maschinenlesbaren Staat. Ich glaube, das ist ein Unterschied und wir sollten uns um Letzteres bemühen. In dem Sinne, es gibt viele, viele Projekte in Deutschland, die sich mit so etwas auseinandersetzen. Um mal ganz kurz ein paar zu nennen, es gibt den Datenkatalog offenedaten.de, es gibt Lobby Control, die gerade anfangen, mit strukturierteren Sachen auch zu arbeiten, versuchen Lobbygrafen zu entwerfen. Und auch, es gibt andere Leute, die arbeiten mit Wirtschaftsgrafen, sag ich mal. Es gibt die Suche nach transparenten Parlamenten. Da ist Fukami, glaube ich, ein guter Ansprechpartner für. Es gibt die Frage, wie kann man eigentlich unsere Gesetze und unsere Urteile offen machen? Es ist gerade bei Gesetzen ist es so, dass es einfach einen unheimlich großen Fachmarkt um juristische Publikationen gibt. Und der führt dazu, dass die ganzen Daten in der Theorie frei sind, in der Praxis zum Beispiel. Ich habe bisher noch kein Gesetzesportal in Deutschland gefunden, was nicht von einem der großen Rechts- oder von einem der großen juristischen Publikationsunternehmen betrieben wird. Also sei es jetzt auf Bundesebene, wo es zusammen mit Juris GmbH gemacht wird, oder sei es auf Landesebene, wo zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen einfach eine gute Gesetzessuche betreibt, aber sie wird zusammen mit LexisNexis gemacht. Das heißt, dass diese Daten immer aufbereitet sind. Das heißt, man weiß nicht genau, der Gesetzestext an sich ist dann zum Beispiel urheberrechtsfrei, aber die Überschriften sind copyrighted, das heißt, man muss oder sind geschützt. Das heißt, man kommt einfach nicht so richtig ran. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz relevante Frage, dass man irgendwann mal eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die sozusagen uns erlauben, von dem Moment, in dem jemand eine Idee hat, da müssen wir ein Gesetz machen, durch das Parlament, durch die Parteien, bis hin dann auch über die Zeitgeschichte, in der sich Gesetze entwickeln, eine offene Datenbasis hat, um dort Analyse zuzulassen, um eine Transparenz zuzulassen. Das finde ich ist ein wichtiges Projekt. Nächstes natürlich Statistikvisualisierung. Die Frage, wir haben unheimlich viele Statistiken, viele von, gerade was D-Status und die Landesstatistikämter machen, hängt im Netz, lass uns coole Sachen damit machen. Haushalte, Bürgerhaushalte ist so eine Sonderkategorie. Ich persönlich bin eher für die Read-Only-Haushalte momentan noch begeistert, aber da gibt es einfach in Deutschland unheimlich viele.
Ja, und wobei im speziellen Fall ist das so, dass natürlich die Verwaltungen dann auch sagen, okay, ist ja für uns ganz toll, wenn wir jetzt irgendwie Geld irgendwie streichen müssen, das sozusagen auf den Bürger abzuwälzen und zu sagen, streicht ihr mal, um sozusagen dort auch eine Legitimation zu haben und sozusagen auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen ja, hinterfotzig, wenn man dort halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Verantwortung abgibt. Andererseits ist natürlich der Punkt, dieses Verständnis dafür, wie so Haushalte funktionieren und auch dort sozusagen diese Abhängigkeit zu kapieren, was eigentlich sozusagen wo drinnen steckt, schon eigentlich ein ganz guter Ansatz ist und der um den es ja auch zum großen Teil geht, weil die Bürgerhaushalte bilden ja sozusagen das ab, oder überhaupt die Haushalte bilden das ab, was dort in den sozusagen Gebieten passiert, ob das nun das Land ist oder ob das irgendwie der Bund ist oder die Kommunen. Im Moment ist aber eben so, dass die Bürgerbeteiligung meistens verstanden wird als reine sozusagen Streichlisten, die Bürger sozusagen ausfüllen dürfen. Und das muss sich auch ein bisschen verändern. Das muss halt irgendwie stärker, so wie in Köln zum Beispiel, sein, dass dort eben die Leute eben auch in der Lage sind, dort konstruktiv Vorschläge zu machen, wie man mit diesen Haushalten einfach umgeht.
Okay, eine weitere Kategorie, das habe ich jetzt, oder das ist unter Beschwerdemanagement zusammengefasst, das ist aber eigentlich eine viel weitere Kategorie. Wenn man Daten darüber hat, wo in einer Stadt in Deutschland Klos sind, dann kann man daraus sinnvolle Apps bauen für Leute, die ein Problem damit haben, dass sie eventuell manchmal dringend ein Klo brauchen. Es gibt ja Krankheiten. Wenn man Daten darüber hat, wie das Wetter ist, dann kann man daraus nützliche Services bauen und sei es für Surfer. Wenn man Daten darüber hat und so weiter. Das heißt, diese ganzen Daten haben natürlich einfach eine unheimlich nützliche Komponente. Beschwerdemanagement ist insofern eine Sonderkategorie, als dass es da natürlich diese Services gibt wie Fix My Street oder Merker Brandenburg oder Marketspot heißt das genau noch, also unterschiedliche Ansätze, wirklich Leuten die Möglichkeit zu geben, wenn sie irgendwo ein Schlagloch entdecken, wenn sie irgendwo ein kaputtes Straßenschild entdecken, das zu berichten und das dann auch transparent im Netz nachverfolgt werden kann, wird das jetzt repariert. Und natürlich einfach das, was schon oft gemacht wird, Wikis, Daten sammeln einfach. Die nächste Seite, wir versuchen zunehmend in Deutschland ein bisschen Events dazu ranzukriegen, Barcamps zu machen, zu Open Data, Hackdays zu machen, Apps for Democracy Wettbewerbe. Es wird hoffentlich bald in München einen richtig coolen Apps for Democracy Wettbewerb geben, bei dem auch viel Daten von der Stadt rausgeworfen werden. Da ist dann die Herausforderung, wer von euch und wer von uns kann sich ein Wochenende hinsetzen und aus irgendwas, was dort freigegeben wurde, eine richtig coole App bauen oder eine richtig coole Webseite oder ein richtig cooles Skript, keine Ahnung. Da ist einfach nach Kreativität gefragt. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, mit dem ich da abschließen möchte. Wir haben in Deutschland momentan diese Open Data Bewegung und da tut sich auf politischer Seite unheimlich viel. Das Problem ist, dass es meines Erachtens wirklich gerade ein bisschen an Nerd-Muscle fehlt. Wir haben zu wenig Leute, die wirklich dann am Ende mit dabei sind, um die Daten auszuwerten, um die Daten zu parsen, um die Daten zu visualisieren. Das ist deshalb hier sozusagen der Call for Participation. Macht mit. Wir brauchen dringend Leute, die sich daran beteiligen. Vor allen Dingen, wir brauchen, glaube ich, mehr Vernetzung zwischen den einzelnen Projekten, die es gibt, um sozusagen die Leute, die bereits mit Politikern reden, mit denen zu verbinden, die dringend Daten brauchen, um ihre coolen Apps zu bauen. Apps ist ein furchtbarer Begriff, sorry.
Vor allem, also wir brauchen halt, also was wir immer wieder feststellen, schon die Möglichkeit, dort auch was zeigen zu können, weil die, also das große Problem ist, dass wenn man über Open Data so auf einer etwas abstrakten Ebene redet und man irgendwie an vielen Punkten auch nicht so genau zeigen kann, was man eigentlich will, dort auch ein bisschen Schwierigkeit in der Diskussion hat, weil sozusagen die Abstraktionsfähigkeit dort auch nur eingeschränkt ist. Und wir aus dem Grund im Moment eben sehr viel Diskussion haben auf einer Ebene, wo Leute sozusagen darüber zwar reden, aber wenig darüber, also wenig eigentlich konkret Code schreiben dafür. Und da gibt es so richtig, richtig Bedarf. Und hier zum Thema Talkracy, kannst du noch was sagen?
Ja, also auf zwei ganz konkrete Hilferufe. Ich arbeite für eine Gruppe, die sich Open Knowledge Foundation nennt. Wir machen unter anderem diese Where Does My Money Go Sachen. Wir machen diese Datenkataloge unter anderem, die öffentlichen, die Grassroots-Kataloge, aber auch für die Regierung von England und Norwegen und hoffentlich bald ein paar anderen. Und wenn ihr das Python oder das JavaScript mächtig seid dann und einen Teilzeitjob sucht oder einen Vollzeitjob sucht oder was auch immer, kommt zu mir. Auf einer anderen Ebene, wenn euch Liquid Democracy interessiert und ihr das Python mächtig seid, wendet euch auch an mich. Ich brauche dringend Leute, die uns helfen. Wir haben gerade vom Bundestag den Auftrag erhalten, ein Beteiligungssystem für den 18. Sachverständigen zu bauen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, ein bisschen richtig coole Software an einen Ort zu bringen, wo sie eigentlich vollkommen deplatziert ist. Und insofern, Hack the Bundestag, helft uns, macht mit und kommt auf uns zu.
Ja, okay, dann war's das. Gibt es noch irgendwelche, wir sind nämlich fast auch schon über der Zeit, gibt es noch irgendwelche Fragen?
Also ich hätte mal eine Einladung zu euren Sachen hier auch vom Bundeshaushalt, damit man der Stadt nur abletzen oder der Bürger was gestrichen werden soll. Also die Stadt Dresden geht jetzt noch ein Teil mit 5 Veranstaltungen. Und ich habe also einmal nicht teilgenommen, haben wir Anfang an Abend geläuft von uns. Wenn das zahlen, wie wenig Leute sich eigentlich dafür interessieren, der Haushalt der Stadt Dresden ist, komplett zur Abstimmung, also auch Diskussionen für die Bürger, verfügbar gemacht worden. es interessiert irgendwie keinen. Also wir haben selbst schon Player verteilt, ausprobiert und darauf aufmerksam gemacht, einige Veranstaltungen. Und es steht jedem Bürger noch frei, bis zum 20. diesen Monats seine Wünsche zu äußern. Jeder Wunsch, der an die Stadt herangetragen wird, muss vom Stadtrat auch behandelt werden. Also es ist nicht so, dass es immer Bestreitlichkeiten gibt, sondern es steht komplett zur Debatte.
Ja, der, also das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, also es geht darum, also um kurz zu wiederholen, dass es in Dresden die Möglichkeit gibt, auch was anderes zu machen als nur streichen, sozusagen mit Diskussion und allem. Und da gibt es halt ein Partizipationsproblem. Das ist so eine von den Sachen, die man tatsächlich auch ganz deutlich feststellt, dass bei allen Vorstellungen, die man dazu hat, Bürger zu beteiligen, man eben feststellt, dass es doch ein sehr, sehr kleiner Teil an Leuten ist, die sich wirklich beteiligen. Es ist nicht nur hier in Dresden so, es ist auch in anderen Städten so. Es gab in Solingen und in Essen gab es so eine Plattform, so eine Online-Plattform, die jetzt auch sozusagen modifiziert für Bonn eingesetzt wird, wo es darum ging, aber auch der Anteil der Leute, die sich da beteiligt haben, lag vielleicht bei 5%. In Solingen sogar bei fast 10, glaube ich. Aber es ist trotzdem natürlich relativ wenig. Also wenn man sich überlegt, worum es dabei geht, und es geht dabei ja tatsächlich um die Dinge, die die Leute umgeben. Also es ist nicht so was Abstraktes, sondern da geht es eben darum, um die kulturellen Einrichtungen, um alles, was irgendwie dort tatsächlich konkret existiert. Und dass dort die Beteiligung relativ gering ist. Und wenn dann diese Dinge zur Abstimmung kommen, ist hinterher halt der Aufschrei ziemlich groß, dass man eben dort was gestrichen hat und auch da diese Angebote nicht wahrgenommen hat. Das ist halt schon auch ein Problem, was wir einfach haben, ja, real.
Ja, genau das spricht ja dafür, dass die Daten erstmal vorhanden sein müssen, dass die strukturiert von einem aufbereitet werden oder von einer Interessensgruppe, dass dann auch die Motivation entsteht. Weil ich will mich nicht in 5 trockene Sitzungen setzen oder dort irgendwelche Kataloge
wälzen. Ja, aber das Problem, also
hier so an, als müsste ich irgendwo hingehen.
Das Hauptproblem ist, Politik ist kompliziert. Und das muss man immer wieder auch sich mal klar machen, dass sozusagen das ist nicht Demokratie, sondern das ist nur ein Aspekt, sozusagen Grundlagen zu schaffen, um sozusagen sich vernünftig Gedanken machen zu können und auch sozusagen so ein bisschen zu verstehen, was sozusagen in diesem Thema alles drinsteckt, mit dem man sich gerade beschäftigt. Aber es ist eigentlich sozusagen nicht die Demokratie, die abgebildet wird, sondern es ist nur ein Aspekt, diese Geschichten zu sagen, ich will mich daran beteiligen. Klar, es ist auch also sozusagen ja, natürlich ein Angebot, um sozusagen den Leuten diesen Zugriff noch einfacher zu machen. Aber wir haben schon auch echt ein großes Problem, dass die Leute zwar einerseits immer viel reden über, wir wollen gerne beteiligt werden, aber man eben am Ende dann auch wieder feststellt, dass die Leute sehr viel reden darüber, aber nicht sozusagen, wenn es darauf ankommt, sich mal die paar Stunden Zeit nehmen, auch mal Sachen wirklich irgendwie dediziert durchzuarbeiten und auch da sozusagen eine dedizierte Meinung vom Stapel zu lassen, weil Renten halt viel einfacher ist, als dort halt konstruktive Vorschläge zu machen.
Ja, möchte ich was dazu sagen? Ich erkläre mal, wie das ungefähr läuft.
Vielleicht kommst du mal kurz nach vorne, oder ich schicke es noch ein Saalmikro oder sowas.
Nee, Saalmikro gibt es leider nicht, aber einfach, wenn Fragen sind, wiederholen bitte.
Hallo, dann möchte ich mal vielleicht das Prinzip erklären, wie es jetzt hier die Stadt Dresden macht. Der Haushaltsplan selbst, der Vorschlag, steht im Internet. Diese 5 Veranstaltungen sind so gedacht, dass der Herr Bürgermeister für Johann, sozusagen erklärt, wie das auch zu lesen, zu verstehen ist.
Das ist aus Dresden die Idee,
oder? Ja, gehen wir auf dresden-mitmachen.de, da landest du erstmal auf dem Piraten-Wiki und dort ist der Link, der weiterführt auf die Dresden-Seite. Mitmachen.
Ja, erzähl weiter.
So, also dort kann man hingehen und sagen, okay, ich habe mir den Haushalt schon durchgelesen, ich habe jetzt eine Frage zu dem und dem Punkt. Könnt ihr mir den und den noch erklären? So, weil er ist auch die Fachperson, die das dann halt auch kann. So, also es ist nicht so, dass er jetzt alle 5 Voranstaltungen besuchen muss, sondern der sind eigentlich jedes Mal die gleichen. Es wird eigentlich so eine Turnhalle hier schön auch mit Stühlen vollgestellt, also dass so genügend Leute Platz hätten. Und das wird sozusagen eigentlich erstmal generell erklärt, wie ist der Haushalt aufgebaut, wie funktioniert das Ganze, damit auch das Verständnis bei den Bürgern geschaffen werden kann, überhaupt befähigt zu werden. Diese Veranstaltung ist die Befähigung, das lesen zu können.
das dazu?
Ja.
Ich denke auch, also ich glaube auch gerade diese Kurse, warum müssen die immer von Verwaltungsstellen kommen? Warum kann man die sozusagen nicht als Software machen? Ich glaube, das ist gerade das, was man dort schaffen kann, dass man wirklich erstmal nur Verständnis schafft dafür, was eigentlich ein Haushalt ist, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen diese Haushaltsdaten vom Bund eben mir durchgeguckt und es gibt einfach immer noch unheimlich viele Sachen darin, die ich nicht verstehe. Also es gibt zum Beispiel den Länderfinanzausgleich, das sind negative Einnahmen, da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel Buchhalterdrogen geraucht haben, bevor man das rafft. Ja, es gibt irgendwie 15 Milliarden, die gar nicht erklärt sind und so, also beziehungsweise die Schattenhaushalt sind und so. Also es ist einfach unheimlich spannend, sich da reinzuarbeiten. Und das finde ich, ist sozusagen der erste Schritt, bevor man dann sagen kann, okay, und ich bin jetzt kompetent genug, um zu sagen, die Milliarde soll bitte dorthin wandern.
Also das Schöne an so einem Staat ist ja, oder auch an so Konstruktionen, dass sehr viele Leute sehr verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Und es ist auch nicht so, dass jeder jetzt unbedingt einen Haushalt lesen können muss, wobei sozusagen zu verstehen, worum es geht bei Haushalten. Und also die sind ja auch nicht gerade so aufbereitet, dass man wirklich direkt nachvollziehen kann, was da passiert. Zum Beispiel die Suche nach, wie viel gibt die Stadt aus für Softwarelizenzen, findest du im Haushalt nicht, sondern findest du irgendwo unter Investitionen oder so. Und auch nicht dediziert. Das heißt, man hat dort zum Teil große Schwierigkeiten, die Daten sinnvoll sozusagen zu kriegen und muss dann eben sozusagen, also hat sich im Haushalt oder hat es irgendwo anders. Aber das gehört nun mal ganz fundamental dazu. Das heißt, wenn man eben verstehen will, was passiert sozusagen, ist es ganz unerlässlich, da auch über das nachzudenken, wo das Geld herkommt, wo das Geld hingeht. Und das kann einem am Ende auch keiner abnehmen. Das ist der Punkt. Ja, Politik, nochmal, Politik ist kompliziert, ist sozusagen auch mehr als nur klicken und mehr zu sagen, ich delegiere das, sondern es ist tatsächlich eben auch ein Stück weit Arbeit, die man dann halt dort einfach aufwenden muss, um sozusagen sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Weil das, wie gesagt, im Moment finde ich das Furchtbare, dass eben sozusagen mehr gerantet wird und mehr irgendwie, die sind ja alle korrupt, ist alles scheiße und so, wenn man sich mal die Sachen genau anguckt, das ist halt, und dadurch die Zeit sich nimmt, dann sieht man, dass sehr viele von diesen Entscheidungen tatsächlich sehr rational gefällt werden und auch tatsächlich ja auch immer sozusagen im Hintergrund ist, das ist weniger Parteipolitik, sondern tatsächlich auch die Überlegung, was ist jetzt gerade das Beste aus der Sicht, die man gerade so hat. Ja, und das ist dort halt auch ein ganz klassisches Beispiel, finde ich. Also wie gesagt, man kann das niemandem abnehmen letztendlich. Das ist nur sozusagen ein Aspekt, den man sozusagen, wo man ein bisschen unterstützen kann, aber dieses sozusagen dort damit richtig rational umzugehen, das muss man schon selber machen.
Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es sinnvoll wäre, dass nicht jeder sich einarbeiten muss in den Haushaltsplan, sondern dass man da eben wiki-artig vielleicht auch Erklärungen hinzufügen kann. Dass sich einer mal 10 Stunden damit beschäftigt, um rauszufinden,
also wie sage ich, das ist nicht gut.
Relativ irrelevant sind, aber vielleicht in der Diskussion interessant sind und dann das dort eben verknüpfen kann. Da sind wir uns mal alle einig.
Ja, ich denke, also der Kommentar für den Stream war, wir brauchen Leute, die Vorarbeit leisten, die das Zeug erschließen und dann dadurch anderen einfacher zugänglich machen. Noch weitere Fragen? Keine. Das finde ich ein bisschen deprimierend hier.
Ja, also ihr könnt auf jeden Fall noch, und ich hoffe auch, dass hier noch hinterher ein paar Leute angehende Diskussionen mit uns starten, weil auch der Aufruf von Pudo zum Thema Coden und so war sehr ernst gemeint und auch sehr sozusagen Not. Deswegen hoffen wir, dass da noch ihr auf uns zukommt, auch wenn es sozusagen thematisch Fragen gibt oder wenn ihr zu konkreten Sachen Fragen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf uns zukommen oder uns auch per Mail noch sozusagen fragen. Okay, dann war's das. Vielen Dank.